drei Geschichten gehört, die wir ganz oft getrennt voneinander lesen. Drei Geschichten, die aber zusammengehören. Die Lukas ganz bewusst hintereinander stellt und in diesem Kapitel ein Thema zur gemeinsamen Schwerpunkt macht. Vielleicht meint man, dass die dritte Geschichte eigentlich gar nicht hineinpasst, weil die ersten beiden Geschichten von zwei Kranken berichtet. Der eine ist mit Aussatz befallen, der andere ist gichtbrüchig und in der dritten Geschichte wird von der Berufung von Levi gesprochen. Aber sie alle haben eine Sache gemeinsam. Und ich möchte mit euch heute in dieser Predigtreihe genau dem auf die Spur kommen, was es da auf sich hat, was da passiert, warum Lukas diese Geschichten, die chronologisch gar nicht zusammengehören und bei den anderen Evangelisten eigentlich gar nicht nacheinander erzählt werden, sondern ein bisschen weiter auseinander, warum er sie zusammenstellt, welchen Fokus er legt und was er uns eigentlich mitgeben möchte. Kommen wir zu dem ersten Bericht. In dem ersten Bericht ist Jesus in einer Stadt, kurz nachdem er in Kapernaum und in Nazareth war, und plötzlich, wie aus dem Nichts, fällt ein Mann ihm zu Füßen. Und es stellt sich ziemlich schnell heraus, dass er voll von Aussatz ist. Und voll von Aussatz ist hier so ein Fachwort. Das meint nicht, er hat ziemlich viel Aussatz, sondern das meint, sein Aussatz ist im Endstadium. Der Mann hat nicht mehr lange zu leben. Wahrscheinlich hat dieser Mann den Tod direkt vor Augen. Wahrscheinlich hat der Mann überhaupt keine Hoffnung mehr. Und wahrscheinlich hat dieser Mann schon jede Menge über Jesus gehört. Wir sind erst im 5. Kapitel und der Dienst von Jesus hat gerade erst begonnen. Und schon hat es sich anscheinend im ganzen Land die Botschaft verbreitet, was dieser Mann da in Nazareth und in Kapernaum getan hat. Nicht umsonst würde er einfach Jesus aufsuchen. Nicht umsonst hat er wahrscheinlich davon gehört, dass Jesus überhaupt in der Stadt ist und tut etwas total Verbotenes. Aussätzige waren eigentlich entweder außerhalb der Stadt oder am Rande einer Stadt, ganz weit weg von den anderen. Und wenn jemand von Aussatz betroffen war und man erkannte, dass jemand Aussatz hatte, hatte diese Person direkt zu den anderen Aussätzigen hinzugehen. Und dabei zu rufen, Aussatz, Aussatz, damit ja keiner mit diesem Menschen in Berührung kam. Damit sich ja niemand ansteckte. Damit ja keiner Kontakt mit diesem Menschen hat. Und wenn es ein Aussätziger wagte, es wieder zurückzugehen und noch krank zu sein, stand darauf die Todesstrafe. Und dieser Mann ist in der Stadt. Geht zu Jesus, fällt ihm zu Füßen und spricht einen Satz aus, der auf der einen Seite zutiefst Glauben ausdrückt, Hoffnung, und auf der anderen eine ziemlich tiefe Angst. Er sagt, Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Er glaubte, dass Jesus kann. Wenn er will, dann kann er. Dieser Glaube war tief in ihm verwurzelt. Er hat davon gehört, dass er es kann und er war davon überzeugt, dass er es auch bei ihm tun könnte. Aber er sagt nicht, wenn du willst, so kannst du mich heilen. Er sagt, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Das steht da nicht einfach so. Das steht da, weil er eine levitische Vorstellung von Reinheit und Krankheit hatte. Anscheinend war ihm klar, oder das war das Bewusstsein der meisten Menschen da, dass er die Krankheit wohl, nach seiner Ansicht, nicht umsonst hatte. Er fühlte sich als von Gott Verstoßener. Jemand, der Gottes Gegenwart nicht verdient hat, der Jesus nicht genügen würde. Er fühlte sich als jemand, der nicht nur von Menschen ausgestoßen ist, sondern der auch von Gott bestraft wurde. und alle anderen zeigten ihm das. Du genügst diesem Jesus nicht. Und Jesus reagiert, indem er die Hand ausstreckt. In Luther steht, er rührt ihn an und sagt, ich will es tun, sei rein. Allein dieses, er rührte ihn an, klingt so ein bisschen vorsichtig, als wenn er so ihn leicht betatschte. Da steht eigentlich, und er umfasste ihn. Er hat ihn richtig umfasst. Er suchte die Nähe. Genau das, was Jesus hätte eigentlich wissen müssen, dass er sich hätte auch anstecken können, was wahrscheinlich in dem Umfeld für richtig Aufsehen sorgte. Die Menschen wussten, dass da jetzt etwas total Verbotenes passiert. Dieser Mensch nicht da sein dürfte. Aber Jesus sagt auch nicht das Wort, sei gesund. Jesus sagt, sei rein. Und bringt damit zum Ausdruck und greift damit die Vorstellung der ganzen Gesellschaft auf und sagt, zwischen dir und Gott, zwischen dir und mir steht nichts. Du bist nicht krank, weil ich dich verstoßen habe oder weil Gott dich verstoßen hätte. Und du bist auch nicht unwürdig, in meiner Nähe zu sein, sondern ich suche deine Nähe. Ich will dich berühren und ich will, dass du gesund bist. Diese erste Geschichte macht schon deutlich, dass es am Anfang von dieser Trilogie um dieses Thema der Reinigung geht. Dem Verständnis von Sünde und ob ich Jesus genüge. Und vielleicht kennen wir diese Angst, dass wir uns vielleicht manchmal selbst fragen, bin ich gut genug? Bin ich gut genug? Vielleicht haben manche nicht die Frage und haben das für sich geklärt, aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die diese Frage haben. Bin ich Gott gut genug mit all diesen Schwächen, die ich habe? Und in der zweiten Geschichte geht es wieder um eine Krankheit, um einen Gichtbrüchigen. Ein Gichtbrüchigen, der ganz anders nun in die Situation kommt als der Aussätzige. Jesus ist in einem Haus und lehrt dort. Es muss in der Woche gewesen sein, weil sonst hätte man einen Gichtbrüchigen nicht dahin bringen können, weil die Juden ihn wahrscheinlich schon vorher aufgehalten hätten. Das Zweite, was hier sehr erstaunlich ist, hier sind plötzlich Pharisäer und Schriftgelehrte aus ganz Galiläa und Judäa und sogar aus Jerusalem. Es scheint, dass sich Jesus wirklich komplett im ganzen Land herumgesprochen hat und nun die Juden Kontrolleure eingesetzt haben, um zu überprüfen, was das für ein Mensch ist. Zu gucken, was der da macht und zu prüfen, ob das ganz im Sinne der jüdischen Vorstellung ist oder eben nicht. Und nun kommt dieser Kranke den Pharisäern und den Schriftgelehrten genau richtig. Jetzt haben sie endlich einen Grund, reinzugrätschen. Dieser Mensch kann gar nicht zu Jesus gebracht werden, weil es so voll ist, dass sie ihn über das Dach herablassen müssen. Und dieser Kranke kommt gar nicht dazu, eine Frage zu stellen, wie der Aussätzige vorher, sondern Jesus sieht bereits, allein durch die Motivation, unbedingt zu Jesus kommen zu wollen, den Glauben des Mannes. Und sagt ihm, Mensch, und als er seinen Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Auch hier ist es interessant, dass Jesus nicht auf die Krankheit eingeht, diesmal von sich aus, sondern wieder auf die Vorstellung der Gesellschaft, dass wenn jemand krank ist, irgendwas Schlimmes gemacht haben muss oder von Gott verstoßen ist. Deine Sünden sind dir vergeben. Und nun stricken ihm die Schriftgelehrten und die Pharisäer ein Strick daraus, ein Galgen. Jetzt haben sie endlich das, was sie wollten. Jesus tappt voll in die Falle. Sie klagen ihn an. Sie fragen sich, wer ist dieser Mann? Wie kann er einfach Sünden vergeben? Das ist doch Gotteslästerung, denn Sünden vergeben kann doch nur Gott allein. Und ihm fällt auf, Jesus, was in deren Herzen vorgeht. Er merkt, was sie wollen, welche Spielchen sie da treiben und was auf Gotteslästerung steht. die Steinigung. Jesus hat an dieser Stelle nur zwei Möglichkeiten. Entweder er kriegt es jetzt noch hin, Vollmacht, mit Vollmacht zum Ausdruck zu verleihen, dass die Worte, die er gesprochen hat, seinen Taten entsprechen werden. Oder die Anklage ist gerechtfertigt, worauf der Tod steht. Man merkt schon bereits am Anfang des Lukas-Evangeliums, dass das Bestreben danach, Jesus zu töten, ziemlich früh anfing. Schon ziemlich früh da war. Man wollte sofort Menschen aus dem Weg schaffen, die nicht auf Linie waren. Und noch dazu Menschen, die für Riesen Aufsehen sorgten. Und wie reagiert Jesus darauf? Es ist interessant, dass er sagt, was ist nun leichter? Ist es leichter zu sagen, steh auf und geh? Oder deine Sünden sind dir vergeben? Er konfrontiert die Pharisäer und die Schriftgelehrten mit dieser einen Frage. Und wenn wir uns das so überlegen, dann ist es ja eigentlich wirklich sehr leicht nachvollziehbar, dass, wenn ich sage, deine Sünden sind dir vergeben, dass das viel leichter ist als nimm dein Bett, steh auf und geh. Ich kann leicht sagen, wenn du glaubst, sind dir deine Sünden vergeben, aber woran fühle ich das, woran sehe ich das? Und wir wissen, vielleicht müssen wir das gar nicht immer fühlen, vielleicht müssen wir es wissen, aber in dieser Kultur, in dieser Gesellschaft war das so eng miteinander verbunden, dass es zusammengehörte. Wenn du sagst, seine Sünden sind ihm vergeben, dann dürfte er nicht mehr krank sein. Dann müsste dieser Mensch jetzt gesund sein. Und darauf spricht Jesus zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Jesus macht damit eine Sache unmissverständlich deutlich. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben recht. Sie haben recht damit, dass nur einer Sünden vergeben kann. Dass es nur einen gibt, der dir die Sünden vergeben kann. Das kann kein Pastor, kein Gemeindeglied, kein Priester und kein Papst. Ich kann lediglich sagen, Gott ist treu und gerecht. Wenn du ihm deine Schuld bekennst, dann wird er sie dir vergeben. Aber ich kann niemandem von euch sagen und auch mir selbst nicht, deine Schuld ist dir vergeben. Vielleicht ist dieser Zuspruch auch wichtig, aber ich kann diese Schuld nicht vergeben. Ich kann einem sagen, die Schuld wird dir vergeben. Und Gott ist treu und gerecht. Aber diese Tat kann keiner von uns vollbringen. Und Jesus heilt diesen Menschen. Interessant ist bei diesen ersten beiden Begebenheiten, dass Jesus gar nicht auf diese Krankheit eingeht, sondern auf das Thema der Schuld und die Sünde. Und nun kommt die dritte Geschichte, wo ein Zöllner da sitzt, der absolut gesund ist. Levi. Und Jesus sieht diesen Zöllner beim Hinausgehen aus dem Haus und sagt, komm und folge mir nach. Er ruft ihn in die Nachfolge. Und dann feiern sie ein Fest mit anderen Zöllnern, wahrscheinlich den ganzen Freunden von Levi und ganz vielen Menschen, die schlecht angesehen waren in der Gesellschaft. Fondsmanager, Banker, Leute, die auf Kosten von anderen Geld verspielen. Oder hier in diesem Fall Geld mehr einnehmen, als ihnen zustand. Leute, die wirklich einen schlechten Ruf hatten. Gerade bei den Juden. Denn sie standen unter der Herrschaft des Kaisers oder waren beauftragt von dem Kaiser. Und wir wissen, dass in der Situation von Jesus es den Juden auch darum ging, von dieser Knechtschaft der Römer freizukommen und Jesus schon akzeptieren zu können, wenn er diese Freiheit bringen würde, wenn er die Herrschaft an sich reißen würde. Also ein ganz brisantes Thema und er feiert mit den Zöllnern. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten sind wieder zur Stelle. Sind wieder zur Stelle und fragen Jesus, was er nun mit denen isst und trinkt. Und Jesus antwortet nun ganz komisch. Zum ersten Mal in diesen drei Geschichten nimmt er das Wort Krankheit in den Mund bei einem gesunden Menschen. Er sagt, die Gemeinde, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Es ist doch schon erstaunlich, dass Jesus hier jetzt von Krankheit spricht. Und bei den Kranken von Sünde. Also eigentlich müsste da jetzt irgendwas passieren. Etwas uns aufgehen, was Lukas uns auf die Nase binden möchte. Etwas, was Jesus dort radikal in der Gesellschaft verändern möchte. Ich glaube, dass Jesus hier zwei Sachen ganz deutlich klar machen will. Auf der einen Seite, das habe ich schon gesagt, wir brauchen keine Angst haben, ob wir Jesus genügen, ob wir gut genug sind für Jesus. Dass es nichts gibt, was uns von ihm trennt. Vielleicht uns selbst, weil wir nichts mit ihm zu tun haben, aber nicht mein Aussehen, meine Gesundheit, meine Schwächen, meine Charaktereigenschaften, auch nicht meine Sünden. Es gibt nichts, was Gottes Weg zu uns bremsen würde. Gottes Willen, zu uns zu kommen, aufhalten würde. Das ist das eine. Das andere ist, dass Jesus ganz deutlich sagt, anscheinend sind wir alle ein bisschen krank. Denn wer ist gesund und gerecht? Wer ist von uns gesund und gerecht? Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht und Jesus macht ganz deutlich, für wen er gekommen ist. Und er macht auch ganz deutlich, bei wem er gerade ist. Ihm wurde garantiert zur Anklage gemacht, bist du nicht eigentlich für die Armen da und für die Schwachen, für die Kranken? Warum bist du jetzt bei den Reichen, bei denen es gut geht, die Macht haben? Weil er auch für sie gekommen ist. Jesus macht keine Politik der Armen im Sinne von, die Armen sind mir wichtig und die Reichen kriegen einen drauf. Er macht keine Unterschiede zwischen uns Menschen, die wir so treffen. Null. Und er sagt, dass jeder ihn als Arzt braucht. Dass jeder von uns irgendwo irgendwelche Wunden hat. Und nicht nur die offensichtlichen des Aussatzes oder der Gichtbrüchigkeit. Jeder von uns ist krank. Jeder von uns braucht Heilung. Und Jesus greift das in diesem Dreiklang auf wundersame Weise auf, indem er deutlich macht, dass er heilen will, dass er auf uns zukommen will, aber dass er uns auch in die Nachfolge rufen will. Dass er ein Leben mit ihm für das Gesunde hält. Bei dem Arzt zu sein, macht uns gesund. Und nicht perfekt zu sein. Bei dem zu sein, der uns kennt und der für uns da sein will. Diese Geschichte macht mir deutlich, wie sehr Freiheit wichtig ist. Man mag ja jetzt vielleicht meinen, was hat jetzt Freiheit damit zu tun? Aber Jesus macht die Kranken frei von ihrer Krankheit. Jesus macht den Zöllner frei von seiner Abhängigkeit mit dem Geld. Und Jesus versucht, die Gesellschaft frei von dem Denken zu machen, dass etwas zwischen ihn und den Menschen stehen könnte. Freiheit ist auch hier eines der größten Themen. Freiheit bedeutet dann bei uns, dass wir den Blick für die körperlich Kranken haben, aber auch für die seelisch oder mental Kranken. Und es bedeutet auch, dass ich mich selbst als krank empfinde Nicht im medizinischen vielleicht, aber im seelischen. Dass ich nicht perfekt bin. Dass ich Schwächen habe. Dass ich nicht einfach über mich drüber schauen kann und mich besser sehen könnte als Levi, den Gichtbrüchigen oder den Aussätzigen. Ich bin nicht besser als irgendeiner von euch und ihr seid nicht besser als irgendeiner von uns. Das ist eine wichtige Botschaft. Eine Botschaft, bei der Jesus viel mehr macht als heilen. Und oft sehen wir uns doch nach dieser körperlichen Heilung. Oft sehen wir uns danach, dass doch etwas passiert. Und manchmal passiert eben nichts. Deshalb geht es in diesem Text auch nicht darum, ob Jesus jetzt nun jeden von uns körperlich oder seelisch sofort heilen kann. Weil der Text bringt es zum Ausdruck, wenn er will, dann kann er. Wenn er will, dann kann er. Aber es macht auch deutlich, dass Jesus ganz oft mit den Heilungen Freiheit begreift. Und ganz oft etwas deutlich machen will für die Kultur und die Gesellschaft, die uns treffen soll in der Nachfolge, in der Entscheidung zu ihm. Er macht nicht Wunder einfach um der Wunder willen. Er macht nicht etwas, damit einfach nur Menschen kurzzeitig glauben und nachher wieder sagen, ja, jetzt erlebe ich dich ja gar nicht mehr. Es geht hier letztendlich um die Nachfolge, um das mit Jesus unterwegs sein. Und die Frage, ob ich mit Jesus unterwegs bin, egal welche Umstände gerade auf mich einprasseln. Ob ich das Bild von Jesus habe, dass er mir zugewandt ist und ich ihm genüge. Oder ob ich 1000 Ausreden habe zu sagen, naja, ich muss erst noch dieses oder jenes tun. Vorher geht das nicht mit Jesus. Natürlich gibt es Sachen, die wir klären müssen in unserem Leben, aber dieser Satz, folge mir nach, der steht hier bedingungslos. Ohne irgendwelche Anforderungen an uns. Und ich bin davon überzeugt, wer Jesus nachfolgt, der kann das so tun, wie er ist, aber er wird nicht so bleiben, wie er ist. Ich kann so zu Jesus kommen, wie ich bin. Aber wenn er mein Arzt ist, dann bleibe ich nicht so, wie ich bin. Dann werde ich verändert. Dann passiert etwas in meinem Leben. Ich wünsche mir so sehr, dass wir diesen Blick haben. Es gibt ein Lied von Philipp Poisel, ein Musiker, der, ich glaube, der ist gar kein Christ, aber er hat ein Lied, das er, man wird schnell merken, ich werde es gleich zeigen, dass er das zu einer Frau singt. Es geht um Fehler. Aber wenn ich dieses Lied übertrage auf Gott, dann merke ich, dass die Fehler, die wir so haben, für Gott auch keine Rolle spielen. Vielleicht gibt es Sätze, die ihr gleich hören werdet, mit denen ihr nicht übereinstimmt. Und deswegen sage ich noch einmal, das ist ein Lied an eine Frau und das ist nicht ein Lied von Gott an uns. Aber man kann Parallelen sehen, wie sehr und bedingungslos Gott uns liebt. Dass nichts zwischen ihm und uns steht. Mit jedem deiner Fehler. Es ist schon außergewöhnlich, dass Menschen andere lieben können, obwohl sie Fehler haben. Und dann frage ich mich, wie das erst bei Gott ist. Er würde vielleicht nicht singen, mit jedem deiner Fehler liebe ich dich mehr, aber er würde vielleicht singen, trotz deiner Fehler liebe ich dich. Trotz deiner Fehler gebe ich alles für dich. Und es gibt nichts, was zwischen uns steht. Amen.